Ja, darum soll es auch gehen, wenn wir jetzt einen mehr praktischen Teil in Sachen Gaben machen. Jesus ist und bleibt das Zentrum. Und nicht wahr mit diesen Aussagen, wir sind Pfingstler, wir sind Charismatiker und so weiter. Ich will niemanden in ein Kästchen drücken. Wenn du das nicht so siehst, darfst du das auch nicht so sehen. Das ist okay. Ich meine einfach, wenn wir den Geist haben, können wir von jedem sagen, er ist ein Charismatiker, weil jeder eine Gabe oder so erhalten hat. Jetzt mal schauen, wo wir hier sind. Jawohl, Charisma. Die Frage ist, die ich euch stellen möchte, wie viele Gaben gibt es denn in der Bibel? Wie viele Gaben gibt es? Gibt es da, ruft mal rein. Neun. Okay, wer ist für eine andere Zahl? 13, danke. 12, noch andere? Keine Ahnung? Okay. Das ist eine gute Feststellung, genau. Die Frage ist, neun Gaben gibt es gemäß 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Dort sind es 9 geistliche Gaben. Aber es gibt noch andere Gabenlisten im Römerbrief und im Epheserbrief, im 1. Petrus sogar. Und da kann man von verschiedenen Anzahlen ausgehen. Sie, Peter Wagner, ein ehemaliger Professor in Amerika, er hat vor allem über Gemeindeaufbau gelehrt. Und er geht von 27 Gaben aus, die er so quer durch die Bibel findet. Christian A. Schwarz, Gemeindeaufbauexperte, hat einen Gabentest, das war vor 30 Jahren etwa, etabliert. Genau, vielleicht kennt ihr das noch. Der geht von 30 Gaben aus. Campus für Christus, ein neuer Gabentest, ich habe den gefunden auf dem Netz, die gehen von 20 aus. Und ein guter Freund von uns, Florian Sondheimer, ein SPM-Pastor, er kommt übrigens im November dann hierher, er hat auch einen kleinen Gabentest gemacht und sagt, ja, 17, das genügt. Dann bin ich bei Grudem schauen gegangen, so ein dickes Buch, systematische Theologie, und er sagt 22. Und dann schreibt er im Text, ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn man das so und so und so und so anschaut, man könnte gut auch von 50 bis 100 ausgehen. Also, jede Zahl wäre richtig gewesen, außer 0, wahrscheinlich. Vielleicht alles, was unter 9 ist, auch. Gut, wir wollen heute, wenn wir uns mit Gaben beschäftigen, vor allem auf den Korintherbrief konzentrieren. Sonst würde es uferlos, nicht wahr? Genau, eben die Gabe des Geschirrspülmaschinen-Einräumens. Das würde ich dann unter helfen oder dienen, einordnen. So ein Überbegriff. Toilettenputzen auch und so weiter, oder? Genau. Also, 1. Korintherbrief. Da gibt es verschiedene Gaben. Einem jeglichen aber ist die Erweisung, also die Manifestation, das Sichtbarwerden des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Einem wird durch den Geist gegeben ein Wort der Weisheit, einem weiteren aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist, einem anderen aber Glauben, gemäß demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen. Mehrzahl. Einem weiteren aber Wirkungen von Kräften, einem weiteren aber Weissagung oder Prophetie, das gleiche Wort, einem weiteren aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen Zungensprachen und Auslegung von Zungensprachen. Diese alle aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt einem jeden etwas von sich aus, so wie er will. So wie er will. Die Souveränität des Heiligen Geistes. Gaben, die der Geist gibt, haben einen bestimmten Zweck. Im Vers 7 steht, sie sind zum allgemeinen Nutzen gegeben. Sie sind gegeben, damit Menschen etwas damit tun, was anderen nützt. Man geht davon aus, dass diese Gaben vor allem im Gottesdienst zur Anwendung kommen, Kapitel 14 dann, und dass sie zur Auferbauung, zum Trost, zur Ermutigung, zur Ermahnung dienen. Für alle gilt das, nicht nur für das Prophetische. Die Gemeinde ist der primäre Ort, wo diese Gaben ausgeübt werden und auch ausgeübt werden können. Gabendienst geschieht also nicht um des Gabendienstes willen, nicht einfach, damit man es gemacht hat. Ich habe eine Gabe, also muss ich auch darin dienen. Und wenn wir hier nicht mit Gaben dienen, dann ist irgendetwas falsch. Das stimmt nicht ganz. Gabendienst geschieht auch nicht nur, weil jetzt jemand da ist, der diese Gabe hat. Ich will jetzt dienen, Punkt. Sondern es muss etwas nützen. Es muss der Gemeinde dienen. Gabendienst geschieht zum Segen der anderen. Gabendienst dient zum Genutzen, geschieht zum Nutzen der Gemeinde. Ich habe ein gutes Zitat gefunden von einem Hans-Jürgen Abromeiter, ist Theologe in Deutschland. Er sagt, aus den Menschen, die sich in der Kirche oder Gemeinde versammeln, entsteht durch das Wirken von Gottes gutem Geist eine Gemeinschaft neuer Qualität. Es entsteht eine Gemeinschaft neuer Qualität. Wenn Gaben zur Anwendung kommen, dient das, dass die Gemeinschaft eine neue Qualität erreicht. Finde ich großartig. Paulus meint, so auch ihr, wenn ihr schon um die Geisteskräfte wetteifert, das haben die gemacht in Korinth. Wer hat was und wer kann was besser und so weiter. Das war dort ein Problem. Darum hat es Paulus auch angesprochen. Hier bei uns denke ich nicht, dass das ein großes Problem ist, aber ich möchte es trotzdem ansprechen. Er schreibt, dann trachtet nach dem, was der Erbauung der Gemeinde dient, damit ihr alles im Überfluss habt. Und da orte ich eine Baustelle bei uns. Wo ist der Überfluss an Gaben? Und natürlich kann ich mit Stolz auch sagen, ihr seid eine dienende Gemeinde. Wir sind eine dienende Gemeinde, die füreinander da ist. Wir dienen einander so, wie wir das können, mit den Gaben, mit den Fähigkeiten, die wir hier haben. Das finde ich großartig. Aber Überfluss heißt immer auch, es gibt noch mehr. Und dieses Mehr möchte ich ansprechen. 1. Korinther 14, Vers 26. Wenn ihr zusammenkommt im Gottesdienst oder in der Kleingruppe oder in einer Sitzung oder wo auch immer, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung und so weiter. Alles geschehe zur Erbauung. Wir kommen nicht in den Gottesdienst, um primär zu erhalten, sondern um zu geben. Jeder von uns hat in der Gemeinschaft etwas zu geben. Und darum wollen wir diese neuen geistlichen Gaben im 1. Korintherbrief ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und auch gleich ein bisschen in die Praxis hineingehen. Und nicht wahr, man kann Gaben nicht einfach machen und sagen, jetzt funktioniert's und so geht's. Darum ist das jetzt für mich auch ein bisschen ein Risiko, diesen Schritt zu tun. Ich kann nicht einfach sagen, Gott, jetzt wirke du, damit die sehen, wie das geht, sondern ich bin auch abhängig von ihm. Wir sind abhängig von ihm, damit überhaupt etwas geht. Wir wollen heute vor allem diese Gaben anschauen. Sprachen, Glauben, Gaben der Heilungen, Wunderwirkungen und Auslegung der Sprachen. Die anderen, Wort der Weisheit, Erkenntnis, Prophetie, Unterscheidung der Geister, das wollen wir dann am 7. Juli machen. Nachdem wir das Prophetie-Seminar gemacht haben, wollen wir auf diese Gaben dann noch eingehen im Gottesdienst. Also als erstes, alle Arten von Sprachen. Und ihr merkt schon, vorher stand dort Zungen. Das ist Lutherdeutsch. Luther hat das Wort Glossa, das dort im Griechischen steht, mit Zunge übersetzt, Zungenrede. Und Glossa meint wirklich auch die Zunge im Mund des Menschen, das Organ, das da ist. Aber Glossa meint auch ganz allgemein Sprache. Und eine Sprache entsteht ja nicht nur durch die Zunge. Wäre ein bisschen komisch. Die Sprache entsteht ja durch den Kehlkopf, durch die Stimmbänder, durch die Luft, die da durchgeht und so weiter, die Lippen und so weiter. Da entsteht Sprache. Darum, ich bevorzuge Sprache, Sprachengebet, Sprachenrede und so weiter. Aber ich bin lutherdeutsch sozialisiert im frommen Kontext. Das heißt, ab und zu klingt das Zungen immer noch durch. Und vielleicht seid ihr auch so geprägt. Also es kommt nicht so drauf an, ob man jetzt Zunge oder Sprache sagt. Wir meinen das Gleiche. Also Paulus wollte, dass alle in der Gemeinde in Korinth in Sprachen reden, aber nur, wenn sie oder jemand es auslegt, öffentlich im Gottesdienst. Ich habe am Schiffssteg in Wädenswil dieses Schild gesehen. Es ist für mich ein gutes Bild einer Sprache, die man nicht versteht. Nicht wahr? Man kann es nicht lesen. Das sind Buchstaben, das sieht man, aber der Sinn ist nicht erkennbar. Und das ist dasselbe wie mit der Sprachenrede. Es sind Buchstaben, es sind Silben, es sind Worte, es sind Sätze, die da aus dem, der in Sprachen redet, rauskommt. Aber sie sind für die Zuhörer nicht verständlich. Paulus schrieb, wer in einer Sprache redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Diese Äußerungen, die sind an Gott adressiert und er versteht es, selbstverständlich. Und wenn ich das praktiziere, so in meinem privaten Bereich, dann ist das eine Stärkung der Beziehung zu Gott. Ich trete mit ihm direkt in Beziehung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst, schrieb Paulus. Kapitel 14, Vers 4. In einer Sprache zu sprechen, die man nicht gelernt hat, sondern ein Gnadengeschenk Gottes ist, das man sich nicht verdienen kann, nicht erarbeiten kann und so weiter, das dient dazu, dass ich mit Gott in Kontakt sein kann, wie immer auch das Umfeld aussieht. Und ob ich überhaupt Wörter habe für mein Gebet oder für meine Beziehung, das ist dann egal. Jetzt, wenn ich in dieser Sprache rede, dann versteht ihr es nicht. Darum mache ich das in dem Sinn nicht einfach so öffentlich, außer vielleicht, um euch zu zeigen, wie das klingt. Aber wenn wir das gemeinsam machen, alle zusammen im Chor, dann macht das der links und rechts, die links und rechts auch. Und dann richten wir uns nur auf Gott aus. Ich höre dann vielleicht, was rechts und links gesagt wird, aber es geht um diese Beziehung zu Gott. Und darum ist es nicht entscheidend, dass ich verstehe, was der andere sagt. Darum stellt das für mich kein Problem dar, wenn wir sagen, jetzt wollen wir das im Chor machen, in Sprachen beten. Das ist dann Lobpreis und Anbetung. Ich möchte das gleich mit euch üben. Jetzt läuft dann kurz Musik. Die möchten, die dürfen sich beteiligen, in Sprachen zu beten im Chor. Die das nicht wollen oder nicht können, ist voll okay. Ihr dürft in eurer Sprache beten. Portugiesisch, Englisch, Deutsch oder was auch immer. Das gehört auch dazu. Und die das wollen, die dürfen jetzt auch mit einstimmen. In das Sprachengebet. Halleluja, Halleluja, Lesha da Bakosantia, Corrada Bakolaito Conta, Maka Shantela. Du wunderbare Gott, wir warten dich an. Corrada la Vaisha da Cotosso da Motea, Ashia la Vaisha da Conta, Maka Shantela. Shanta la Bakosso da Cotona, Maka Tia la Bakosantela. Halleluja, Halleluja. Gut. Ich ermutige Lobpreisleiterinnen, Lobpreisleiter, das auch zu üben und dann auch mit uns zu praktizieren. Ich finde es eine schöne Art, wie man auch noch innerhalb des Lobpreises Gott anbeten kann. Man muss nicht immer wissen, was gebetet wird, sondern es soll direkt zu ihm gehen. Und das baut den persönlichen inneren Menschen auch auf. Herzlichen Dank für deine Beteiligung. Ihr merkt, ich bin ein bisschen Fan davon. Aber ich finde, ihr dürft auch noch ein bisschen Fan werden davon. Jetzt, wenn jemand in einer Sprachenrede das öffentlich macht, in einem Gottesdienst von einer einzelnen Person, dann ist der Anspruch der Bibel, und es ist wichtig, dass jemand dann da ist, der auch die Auslegung liefert. Wenn einer in Sprache redet, damit die Gemeinde Erbauung empfange, so schrieb Paulus. Es nützt nichts, wenn jemand, er sagt das auch von sich selbst, wenn ich 5000 Wörter in Sprachen bete, dann nützt das niemandem etwas. Ich will lieber 5 Worte beten, die jeder versteht. Darum braucht es eine Auslegung dazu, die Auslegung von Sprachen. Und wenn wir das Schild dann umdrehen, auf der Rückseite hat es noch ein Schild, das ist nicht so verwittert, dann können wir schon ein bisschen erahnen, was da steht. Kann das jemand jetzt lesen? Genau, das Fischen auf den Landungsstegen ist verboten. Wunderbar. Dann erfassen wir den Satz, der auf diesem Schild steht. Das können wir jetzt wörtlich machen. Wenn jetzt jemand eine längere Sprachenrede hat und jemand ist da, der die Auslegung dann hat, dann gehe ich davon aus, dass es keine Wort-für-Wort-Übersetzung ist. Wenn jemand Englisch spricht und ich übersetzen muss, dann sollte er das in kurzen Abschnitten tun, damit ich es auch wiedergeben kann. Aber in einer Sprachenrede, das geht oftmals ein bisschen länger, da kann ich nicht alles behalten. Natürlich, der Geist schon. Aber ich gehe davon aus, wenn jemand eine Auslegung hat, einer Sprachenrede, dann ist das eine Interpretation und nicht eine wortwörtliche Übersetzung. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt wahrscheinlich andere, aber ich gehe davon aus, weil das auch meine Erfahrung ist. Ich durfte auch schon eine Sprachenrede auslegen und merkte, das muss eine Interpretation sein, die dem Sinn nach das sagt, was in der Sprachenrede gekommen ist. Reinhold Ulonska, ein Urgestein, ein pfingstliches Urgestein, leider schon gestorben, schrieb in seinem Buch Geistesgaben in Lehren und Praxis, wenn Gott zu Menschen in Zungenrede sprechen will, dann gibt es eine Botschaft. Nur schon das ist ja wichtig zu wissen. Wenn das geschieht in der Gemeinde, dann gibt es eine Botschaft, die Gott der Gemeinde geben möchte. Und er schrieb, wichtig zu registrieren ist, dass Paulus nicht einfach die Verstehbarkeit wichtig ist, sondern die Erbauung. Es geht nicht darum, dass wir alles richtig verstehen, sondern was wir durch das, was gesagt ist, erbaut werden, aufgebaut werden, ermutigt werden, unser Christenleben fortzusetzen. Und in dieser Auslegung, da mag es Unschärfen geben, aber der Sinn, der soll Auferbauung sein. Und ich gehe davon aus, wenn der Geist eine Sprachenrede in eine Gemeinde in die Mitte legt und jemand da ist, der das auslegt, dann ist das ein Zusammenwirken und es kommt das raus, was Gott beabsichtigt hat. Die Frage ist, hat jemand von euch diese Gabe? eine Zungenrede vor der Gemeinde vorzutragen, wenn sie von Gott inspiriert ist, gerade in diesem Moment? Und kannst du das dann gleich auch selber auslegen? Oder gehst du davon aus, es ist dann schon jemand da, der das auslegt? Und ich möchte euch ermutigen, dass mit deinem Gott, mit unserem Gott auch zu besprechen, weil es kann so auferbauend sein, nicht nur für uns, sondern auch für Leute, die vielleicht das erste Mal hier sind, wenn so etwas geschieht. Natürlich kann es zuerst komisch sein und so, aber Gott möchte durch das die Gemeinde aufbauen. Er möchte nicht Verwirrung stiften, er möchte aufbauen, er möchte ermutigen. Wenn jetzt ein Impuls da ist, darfst du es machen und sagen. Gut, gehen wir weiter. Gnadengaben der Heilungen. Die Krankheit eines Menschen, die Krankheit von Menschen, das ist eine Folge der Sünde. Nicht im Menschen selber, ich sage nicht, weil der gesündigt hat, ist er krank, sondern weil das die Sünde in der Welt ist, neigen wir Menschen dazu, Krankheiten und Gebrechen zu haben. Und darum bedeutet Heilung immer auch Wiederherstellung in den Zustand, wie ihn Gott sich gedacht hat. Und darum auch diese Gnadengaben der Heilungen, weil Gott möchte, dass dieser Zustand, diese Wiederherstellung geschehen kann. In der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist dann, wenn das geschieht, ein sichtbarer, spürbarer Ausdruck, das Reich Gottes ist angebrochen, es ist schon da, es ist jetzt hier bei uns wirksam. Gerade durch den Tod von Jesus Christus darf das in Erfüllung gehen, was im Propheten Jesaja steht. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Diese Heilung darf ein Ausdruck sein, dass das wahr ist, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Und Gott ist daran interessiert, dass Menschen durch die Gnadengaben der Heilungen geheilt werden. Und das gilt für alle Arten von Krankheiten, für körperliche Gebrechen, seelisch, geistlich, was auch immer. Und wie bei den anderen Gaben auch, da kommen wir oft jetzt auch dann darauf, gibt es auch zwei Ausprägungen. Nicht wahr? Beim Sprachengebet heißt es, entweder mache ich das im Privaten zu Gott, das ist ganz allgemein, oder ich mache es in der Gemeinde, damit alle erbaut werden. Und so gibt es auch zwei Ausprägungen. Jakobus schrieb ja, wenn jemand krank ist, soll er die Ältesten rufen, soll er Leiter rufen, soll er Freunde, Freundinnen rufen und die sollen ihn mit Öl salben und dann auch beten, mit Öl salben, beten und dann soll Heilung geschehen. Das hat aus meiner Sicht noch nicht gerade etwas jetzt mit der Gnadengabe der Heilungen zu tun, kann schon auch. Aber das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Durch das, dass die gebetet haben, soll es auch geschehen. Erlösen, heilen, wiederherstellen und so weiter. Was Petrus und Johannes aber erlebten, als sie in den Tempel gingen und da dieser Mann an der schönen Pforte saß, der von Geburt an gelähmt war und er immer wieder bettelte und Petrus dann plötzlich an einem Tag sagte, ich habe kein Gold und Silber, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh. Und der ist aufgestanden, wurde geheilt, ganz spontan. Das war eine Manifestation der Gnadengabe der Heilung. Versteht ihr ein bisschen diesen Unterschied? Genau. Und ich möchte alle die ermutigen, betet mit Kranken, euch alle, betet mit Kranken, salbt sie mit Öl. Wenn ihr kein spezielles Öl habt, nehmt Speiseöl, ist das völlig egal, völlig gut. Olivenöl ist auch okay. Rapsöl auch und so weiter. Genau. Aber ist natürlich auch gut, wenn es gut duftet, oder? Das bringt es dann natürlich doch. Ach, genau. Und wenn du die Gabe der Heilung hast, die Heilungsgabe, dann nutze sie, sobald du vom Geist aufgefordert wirst, sobald du das spürst. Ich möchte jetzt das machen. Wer möchte, dass wir für dich beten? Für irgendeine Krankheit, irgendein Gebrechen mit Ölsalben? Du darfst dich melden. Wir wollen das hier tun und erwarten, dass Gott eingreift. Wir haben einen guten Gott, der kraftvoll wirken möchte. Alle kerngesund. Alec, super. Gut. Sonst noch jemand? Barbara, ja, seht ihr. Also, lasst uns das machen. Wer möchte mitbeten, mitsalben, die dürfen auch mittun. Ich bin nicht maßgebend. Wir alle können hier wirken und mitmachen. Ihr dürft auch mitkommen. Also, kannst du aufstehen? Ist das okay? Du auch, hast dich auch gemeldet? Es steht doch auch Blutdruck, genau. Gut, Alec und Barbara, du kannst sitzen bleiben, ist okay, genau. Gut. Also, wer möchte beten? Kommt hier nach vorne, helft mit. Genau, komm nur. Gut. Nehmen wir ein bisschen Öl. So, hast du? Genau. Betet, bist du trocken? Gut. Okay. Es gibt kein, wie mache ich's, sondern genau. Halleluja. Gott, wir beten jetzt für diese Menschen. Halleluja. Genau. Halleluja, 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 Halleluja. Danke, Geist Gottes, dass du wirkst. Danke, Geist Gottes, für deine Heilskraft, die jetzt gerade freisetzt ist. Oh, wir beten dich an. Kera, die Schalabatoya, Schurabalabasa, Katokoramakatakaya. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Wunderbar. Dürfen noch im Gebet bleiben. Wenn du etwas erlebt hast, dann sag es uns bitte jetzt. Hat jemand etwas erlebt? Gerade jetzt eine Berührung des Heiligen Geistes. Geht es dir besser? Okay. Gut. Wenn ihr etwas erlebt, jetzt auch in der Zwischenzeit bis zum nächsten Mal, sagt es, das ermutigt uns und zeigt uns, dass wir einen guten und wirksamen Gott haben. Gut, wir wollen zum Schluss kommen, noch zwei Gaben anschauen, Gaben des Glaubens. Menschen, die die Gabe des Glaubens haben, die denken groß. Die denken groß, zukunftsorientiert, die Vergangenheit und das Jetzt, das interessiert die nicht so sehr. Die wollen sehen, wie sieht's aus? Da steht ein Berg, der muss weg. Zum Beispiel, oder? Wir haben ein bestimmtes Maß an Glauben geschenkt gekriegt. Diesen rettenden Glauben und auch diesen Glauben, mit dem wir durchs Leben gehen können, das ist damit nicht gemeint. Die Gabe des Glaubens geht über das hinaus und soll der Erbauung der Gemeinde dienen. Solche Leute werden oft Visionäre genannt und oft missverstanden. Die sehen etwas, was für die Gemeindeentwicklung sehr, sehr hilfreich ist und wollen dorthin. Und die anderen, die stehen da und denken, träum weiter. Und er denkt dann, habt ihr keinen Glauben? Und das kann manchmal zu Spannungen führen mit diesen Menschen, die diese Gabe haben. Ich glaube das aber fest, dass das kommt. Ich weiß es, hä? Genau. Ja. Glauben, der Berge versetzt, das ist für mich so ein bisschen an der Kante vom persönlichen Glauben, weil Jesus sagt, das ist Senfkornglaube, der Berge versetzen kann. Das kann man auch mit ganz wenig, also einem kleinen Glauben, das eine große Auswirkung hat. Und wenn du das nicht hast, dann, ja, Jesus sagt, mangelnder Glaube. Och, genau, das ist ein bisschen schwierig, das Ganze so zu fassen. Wir alle, wir haben glauben. Und ich möchte euch ermutigen, möglichst kraftvoll zu glauben und unserem Gott zu vertrauen, denn er kann über unser Bitten und Verstehen vieles bewirken, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und wenn du merkst, aber ich habe da und dort Glauben für etwas ganz Bestimmtes, dann setz das ein. Dann setz das ein zum Wohl der Gemeinde, indem dass du vielleicht aufstehst und sagst, das möchte Gott tun und ich glaube, wir werden dorthin kommen. Ist das immer noch die Frage, wie wir das dann machen? Weiß jemand von euch, dass du diese Gabe hast? Du? Schön. Gut, das freut mich sehr. Dann bin ich gespannt. Wir sind ja dann mal im Gespräch miteinander. Gut. Dann noch die letzte, die wir heute anschauen. Hier steht Wirkungen von Kräften. Nicht einfach Wunderkräfte, sondern Wirkungen von Kräften, die der Heilige Geist durch die Menschen tun will. Er möchte etwas bewirken, er möchte ein Ergebnis erzielen. Das ist nicht Heilung von Krankheiten, das haben wir vorher gehabt, das sind andere Dinge, das sind Kraftwirkungen, die über menschliche Möglichkeiten hinausgehen, die vielleicht auch über natürliche Vorgänge hinausgehen und die nicht erklärbar sind. Eben zum Beispiel, Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Wie geht das? Das bringt kein Mensch fertig. Er hat Brot vermehrt, das eine riesige Menge satt wurde. Er hat sich Finanzen beschafft, um die Steuern zu zahlen durch einen Fisch. Und er hat bewirkt, dass Petrus auf dem Wasser gehen konnte. Das sind so Wunderwirkungen, Wirkungen von Kräften. Als die Gemeinde mal gebetet hatte, was geschah? Die Gefängnismauern wurden erschüttert und Petrus wurde befreit aus dem Gefängnis. Das war eine Äußerung dieser Kräfte, die da wirksam wurden. Und jetzt sind wir da. Und wir können beten und erwarten, dass Gott auch durch uns oder durch jemanden von uns, wenn diese Person ein Gebet spricht, eben bei Menschen Wunder bewirkt. Schulden tilgt. Plötzlich ist das Konto auf, nicht unter Null, sondern über Null. Unerklärlich. Ich glaube, dass das gibt. Oder jemand sucht ein Haus, eine Wohnung und das tut sich eine Türe auf. Auf irgendeine Art und Weise, weil die Gemeinde oder eine bestimmte Person gebetet hat. Lasst uns mutig sein. Wir sind alle von Gott begabt, befähigt, in solchen Gaben zu dienen und miteinander auch Gott zu erleben. Lasst uns jetzt noch miteinander dieses Lied hören. Water, you turned into wine. Wasser hast du in Wein verwandelt. Blinde hast du sehend gemacht. Unser Gott ist größer. Unser Gott ist stärker. Und so auch diesen Gottesdienst abschließen. Ihr könnt auch miteinander noch beten, miteinander noch austauschen oder Gott anbeten in fremden in Sprachen und so weiter. Lasst uns einfach das tun, um diesen Gottesdienst abzuschließen. Du scheinst in die Dunkelheit hinein. Aus der Asche stehen wir auf. Es ist keiner wie du. Unser Gott ist größer, stärker, höher. Er ist ein Heiler, kraftvoll. Du scheinst in die Dunkelheit hinein. Wir stehen auf aus der Asche. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Güte, für deine Liebe. Wir danken dir für deinen guten Geist, der in uns wohnt, in uns lebt und in uns kraftvoll wirken will. Hier sind wir. Nimm uns, brauch uns, damit dein Reich in dieser Welt sichtbar und spürbar wird. Damit du gehört wirst durch uns und Menschen dich erleben. Herr, wir danken dir, wir preisen dich. Wir geben dir den Freiraum, den du brauchen willst, den du brauchen kannst, hier bei uns, in unserer Gemeinschaft. Wirke du, so wie du willst. Wir danken dir dafür. Ich bitte dich um deinen Segen für uns alle, für heute und für die kommenden Tage. Und danke dir, dass du als treuer Gott mit uns kommst. Überall, wo wir sind, bist du auch. Wir preisen dich. Amen.